Also ich fange heute mal allein an. Mein Sohn, der zockt hinter mir noch Animal Crossing. Und da habe ich gedacht, da kann ich euch mal ein bisschen erzählen von dem, was so in letzter Zeit passiert ist bei mir, was ich zuletzt gespielt habe. Und da muss ich zuerst sagen, ich hatte Geburtstag. Und zum Geburtstag habe ich ein Playdate geschenkt bekommen von meiner Frau, ganz großartig. Und davon wollte ich euch erzählen. Playdate, wenn euch das bekannt vorkommt, ja, Episode 17, die hieß Moderne Messeinrichtung, da habe ich schon mal vom Playdate geschwärmt und ja, ist natürlich toll, dass ich das jetzt geschenkt bekommen habe. Was ist ein Playdate? Stellt euch vor, es ist ein Gameboy, ein kleiner Gameboy, gelb und hat eine ausklappbare Kurbel an der Seite. Ja, offensichtlich sehr ungewöhnlich, aber nicht das allererste Mal, dass es einen Controller gab, der eine Kurbel hat. Nämlich für Sega Bass Fishing auf dem Dreamcast, was ich übrigens auch damals hatte, aber leider verkauft habe. Da gab es auch einen Controller, der sah aus wie eine Angel und den konnte man eigentlich nur für dieses Spiel benutzen. Und er hatte an der Seite auch eine kleine Kurbel zum Fische hochziehen. Ja, von der Größe her, wie gesagt, das Kleine passt in eine Hemdtasche, also wenn man Hemden tragen würde. Und vor kurzem bei der Arbeit, da habe ich so einen alten Apple Macintosh stehen, so. Weiß ich auch nicht, weil ich den irgendwie schön finde. Der ist aber schon uralt, der ist von 1984. Und da habe ich mal ein Foto gemacht von dem alten Macintosh und daneben das Playdate. Und irgendwie, weil das so schön zusammen aussah und irgendwie habe ich gedacht, ja, es gibt auch ein paar Ähnlichkeiten. Die sind jetzt vielleicht ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber ich sage es trotzdem mal. Und zwar, also der alte Macintosh hatte einen schwarz-weiß Bildschirm und das Playdate auch. Eigentlich hat das Playdate einen echten schwarz-weiß Bildschirm, nämlich nur schwarz und nur weiß. Das heißt, Grautöne müssen mit Dithering, also mit so, mit der Dichte an Schwarzpunkten nebeneinander simuliert werden. Und irgendwie ist auch dieses Design, also mit dem Monitor und darunter so eine Fläche, wie so ein flaches Kinn quasi. Und da ist beim Macintosh halt das Diskettenlaufwerk und beim Playdate sind halt die Controller. Irgendwie finde ich, ich packe das Bild auch in die Shownotes und irgendwie finde ich, da gibt es so eine gewisse Ähnlichkeit und irgendwie ist der Macintosh damals ein mutiges Konzept gewesen, so ein All-in-One-PC. Gab es damals auch sonst nicht. Also wo der Monitor und der Rechner in einem war. Und also das Playdate ist so eine gewisse Reduktion aufs Wesentliche. Und das ist der Macintosh auch gewesen. Der hatte auch nur ein Diskettenlaufwerk beispielsweise und ja, hatte aber auch einen Griff, also war auch so ein bisschen verspielt. Ich weiß, ich überstrapaziere den Vergleich und höre auch gleich damit auf, aber es gibt noch eine Sache. Und zwar sowohl den Mac als auch dieses Playdate kann man mit einer Büroklammer resetten. So ein kleines Loch und da kann man die Büroklammer reinstecken und dann gibt es ein Reset. Gut. Das Besondere am Playdate ist, man bekommt 24 Spiele dazu. Und zwar als eine Season. Und das ist dann so ein bisschen wie eine Season bei Netflix oder so. Man bekommt immer nur, in dem Fall, 2 Spiele pro Woche. Also man kann das nicht alle Spiele auf einmal durchbingen. Das wäre auch irgendwie viel zu viel, finde ich, 24 Spiele. Und so ist es total toll, da kann ich mich jeden Montag freuen und da kommen 2 neue Spiele. Dann kann ich die Woche überspielen und das passt auch so ein bisschen, weil die meisten Spiele sind ziemlich kurz. Also es gibt schon Spiele, die ich ein paar Mal wieder gemacht habe, also die ich dann nicht nur einfach so 2-3 Stunden gespielt habe und dann ist vorbei. Aber es gibt auch ein paar, die wirklich dann nur so kurz sind und die man dann vielleicht in einem Jahr erstmal wieder anfasst. Und ich wollte euch ein paar vorstellen, bevor es dann richtig losgeht mit dem Podcast, bevor der hier hinter mir endlich mal aufhört mit dem Zocken. Ja, wir reden dann nachher auch noch über Animal Crossing.
Ja, das stimmt.
Das wird nämlich unser Hauptthema. Also, ich wollte euch kurz 4 Spiele vorstellen. Das erste heißt Casual Birder. Das ist so ein bisschen wie ein Gameboy-Pokémon, bloß viel kürzer. Also, ein Gameboy-Pokémon, da ist man auch viele Stunden mit dabei. Und hier, oh, was weiß ich, 3, 4, 5 Stunden und dann ist man schon durch. Und da geht es darum, Fotos von Vögeln zu machen, die überall in den Levels sich verstecken und so eine Geschichte mitzuerleben. Die Geschichte ist die, dass es gibt also böse Vogelbeobachter und die vermiesen den Bewohnern der Stadt, ja, das Fotos machen von Vögeln und die haben dann alle gar keine Lust mehr drauf und die muss man vertreiben. Und die Bösen, das erinnert ja so ein bisschen dann auch wie an Team Rocket oder so. Ja, die Kurbel, die benutzt man im Spiel eigentlich nur dazu, um, wenn man Fotos macht, kann man so den Kamerafokus machen und wenn die Vögel ein bisschen weiter weg sind, muss man halt drehen, dass die Kamera einen anderen Fokus hat. Und nur Fotos, die scharf sind, die zählen dann quasi auch. Und da muss man, ich glaube, so 30 Vögel muss man sammeln. Und am Ende muss man halt irgendwie gegen die Bösen gewinnen. Nicht besonders schwer, aber es macht irgendwie Spaß und hat sowas, dieser Sammeltrieb und auch diese Darstellung mit den, mit der Figur, die, die man dann so von der Seite sieht und die durch die Karte durchläuft, das hat was von Pokémon. Anderes Spiel, was ich immer mal wieder spiele, ist Whitewater Wipeout. Das ist ein Surferspiel und da kann man immer mal wieder für 5 Minuten oder sowas spielen. Und die Kurbel, ja okay, man kann es auch länger spielen, weil man kann immer wieder noch eine Runde machen. Die Kurbel bei Whitewater Wipeout, die benutzt man, um Tricks zu machen und um den Surfer so auf der Welle hoch und runter zu bewegen. Ein Trick ist zum Beispiel, wenn man aus der Welle herausspringt und sich dann einmal dreht oder zweimal dreht. Und dann muss man auch dementsprechend ein- oder zweimal die Kurbel drehen. Man darf es aber auch nicht übertreiben, weil man muss auch wieder mit der Spitze des Boards nach unten auf die Welle auftreffen, sonst, ja, sonst hat man verkackt. Und wenn man das Spiel sieht, ich packe auch einen Screenshot dann in die Shownotes, da erkennt man sofort California Games. Ja, California Games ist ja ein Spiel gewesen, das hatte 6 Disziplinen und eine davon war Surfen. Übrigens in der aktuellen Retro Gamer, die ich auch immer ganz gerne ein bisschen Werbung für mache, gibt es einen Artikel zu California Games. Eins von diesen Disziplinen war damals auch Surfen und ja, ist irgendwie toll, das quasi mit einer Kurbel nochmal zu spielen. Das spielt sich total gut, also das heißt, die Steuerung fühlt sich irgendwie realistisch an oder ist nachvollziehbar, dass wenn man einen Fehler gemacht hat, dass man nicht schnell genug gedreht hat oder zu weit gedreht hat. Und das Konzept, dass man von so einfachen Spielen wie damals, diese California Games mit den Disziplinen, die quasi nochmal vereinfacht und nur eine einzige Disziplin rausnimmt und die gut macht, macht es halt zu einem perfekten, eben mal kurzen Runde Spielen-Spiel. Dann gibt es noch ein Spiel von dem Macher von Katamari Damacy, Kaita Takahashi. Und also das ist ein super Spiel, Katamari, auch wenn der King of All Cosmos natürlich total nervt, aber solltet ihr auch mal spielen. Und bei diesem Spiel, was jetzt hier für Playdate, das heißt Krankens Time Travel Adventure. Und das ist ein Spiel, was man auch nur mit der Kurbel benutzt. Und es ist ein bisschen schwer zu beschreiben. Also man kann die Zeit mit der Kurbel so leicht zurückdrehen. Und dazu muss man wissen, das ist ein Spiel, da geht es darum, dass der Held von links nach rechts durch den Level durch muss. Und dann kommen an bestimmten Stellen immer Gegner. Und es ist wichtig, dass die Figur zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Punkt im Level ist, also dass Ort und Zeit zusammenpassen. Und die Gegner, wenn er zum Beispiel zu früh zu weit ist, dann kann es angehen, dass er auf einen Gegner trifft, den er in dem Moment nicht ausweichen kann, zum Beispiel, weil er sich dort nicht bücken kann oder sowas. Und deshalb muss man manchmal die Zeit ein bisschen zurückdrehen, damit der Gegner schon ein Stück weiter ist und dann an einer Stelle auf die Hauptfigur trifft, wo die sich bücken kann oder wo die hochspringen kann. Also ja, wirklich schwer zu erklären, macht aber auch total Spaß und ist auch kurz. So, das vierte Spiel, was ich euch vorstellen wollte, das heißt Pick-Pack-Pup. Das ist ein Match-3-Spiel. Ja, sowas wie Bejeweled quasi. Pick-Pack-Pup hört sich irgendwie auch an wie Tic-Tac-Toe, aber egal. Da gibt es verschiedene Modi. Also gibt es einmal einen Story-Modus. Das ist dann die Hauptfigur. Also ein bisschen mit so Comics wird das auch erzählt. Dann letztlich muss man dann immer, nachdem ein Teil der Geschichte erzählt wurde, irgendwelche Aufgaben erfüllen, wie zum Beispiel möglichst schnell Pakete packen, weil die Geschichte ist nämlich, das ist ein Hund, die Hauptfigur, die arbeitet in einem Logistikzentrum und packt dort Pakete. Und in so ein Paket kommen halt immer 3 gleiche oder 4 oder 5 gleiche Sachen. Und ja, das macht irgendwie Spaß. Da gibt es auch einen lustigen Level, in dem die Gans vom Untitled Goose Game vorkommt, aber das möchte ich nicht mehr spoilern dazu. Und da gibt es noch den Chill-Modus. Gibt leider noch weitere Modi, aber den Chill-Modus, den spiele ich auch manchmal. Da geht es einfach nur darum, die ganze Zeit möglichst viel Pakete zu packen, dass also keine einzelnen Steine mehr auf dem Brett drauf bleiben. Aber es ist gar nicht so einfach. Und was mir daran gefällt, ich meine, diese Match-3-Games gibt es ja ohne Ende. Aber die meisten, die ich so gespielt habe, da geht es irgendwie immer um In-App-Käufe, um Werbung. Irgendwie sind die sehr grell. Und ja, also Pick-Pack-Pup gehört zusammen mit Whitewater Wipeout zu den Spielen, die ich eigentlich immer wieder raushole. Das waren jetzt eigentlich die 4 Spiele, aber dann gibt's noch P-Racing. Das habe ich mir im Katalog gekauft, aber da erzähle ich vielleicht ein andermal davon. Das gilt als technisch sehr weit vorn, aber wenn man es dann sieht, ist es halt auch nur ein schwarz-weißes Autorennspiel. So, ich wäre jetzt mit meinem Teil durch. Könntest ja mal speichern, ne? So, hast dich losreißen können.
Nö. Der Nacht spricht noch weiter.
Aha. Morgen geht die Schule wieder los.
Noch gar keine Lust. Habt ihr auch keine Lust? Dann schreibt es in die Kommentare, auch wenn es dann schon wieder Schule ist.
Dauert ein bisschen, bis ich es geschnitten habe.
Egal. Schreibt es trotzdem in die Kommentare, ob ihr Lust auf Schule habt oder nicht.
Wir reden ja im Hauptteil nachher noch über Animal Crossing, aber vorher habe ich noch was anderes vor.
Ja.
Ja, und zwar hat Nintendo wieder ein Video mit Spielevorstellungen online gestellt und es war der Indie-Showcase zusammen mit dem Partner-Showcase, alles in einem Video. Und ich habe gedacht, wir suchen uns mal ein paar Spiele raus, die uns da gefallen haben. Es sind natürlich sehr viele vorgestellt worden und da einfach mal die uns aufgefallen sind. Und anfangen würde ich ganz gerne mit dem Indie-Showcase, weil ja, ist in dem Video auch der erste Teil. Das sind so die Spiele, die von kleinen unabhängigen Studios für die Switch entwickelt wurden und jetzt demnächst vorgestellt werden. Was ist dir denn da so aufgefallen?
Mir ist ja nur ein Spiel gut aufgefallen, also auch wenn ich es schade finde, dass es leider keine Demo dafür gibt. Auch nicht für die Switch, und zwar Pizza Tower. Es ist ein Plattformer, also auch ein Jump'n'Run. Es ist ziemlich schnell und sogar schneller Sonic, falls ihr mal Sonic gespielt habt. Es hat die gleiche Comic-Grafik wie SpongeBob. Und wurde im Nintendo-Podcast erwähnt, grüße den raus. Und zwar ist es auch ein bisschen an Wario angepasst, also ein Teil ist auch von Wario.
Ja, die Hauptfigur, der Pizzabäcker, der rastet auch schon mal ziemlich aus, so, ne?
Ja, und dann noch, es gibt nur einen Aus- und Eingang in einem Level, das heißt, da wo man reinkommt, muss man dann halt auch raus. Und hin geht's halt ohne Zeitlimit. Das heißt, da kann man schön alles nach Secrets durchgucken und zurück ist dann alles mit Zeitlimit.
Ja, ich hab eigentlich drei Spiele angesprochen. Also Pizza Tower fand ich auch ganz gut, aber vielleicht ein bisschen stressig, gerade dieses zum Levelausgang zurück mit Zeitlimit. Also wenn es eine Demo gäbe, ne, würden wir es beide bestimmt spielen.
Aber nur die Demo dann, weil 20 Euro muss man jetzt nicht bezahlen, besonders wenn man sehr schnell stressig wird, wie ich.
Ja, mir ist noch aufgefallen, das neue Spiel von den Machern von Gris, das ist von dem Entwickler Nomada Studio, das ist so ein spanisches Studio. Und ja, Gris war auch schon ein tolles Spiel mit so einer Hauptdarstellerin und so ein Side-Scrolling-Spiel. Und das neue Spiel heißt Neva und da erlebt man quasi die Geschichte von so einer jungen Frau, die zusammen mit einem Wolf Abenteuer besteht. Und das Schöne ist, der Wolf ist so zu Anfang so ein rebellischer Welpe quasi und entwickelt sich aber auch weiter und wird irgendwie stärker und, wie soll man sagen, vielleicht auch nicht mehr ganz so rebellisch. Die werden zu einem tollen Team. Und ja, da gefällt mir schon die Grafik und dann natürlich auch überhaupt so Spiele, wenn die so ein bisschen emotional werden. Also wenn man so ein bisschen damit reingezogen wird, das mag ich eigentlich auch mal ganz gerne. Das ist dann wie bei guten Filmen oder so. Ja, das zweite Spiel, was mir aufgefallen ist, heißt Morsels. Das ist mir eigentlich aufgefallen wegen des Retro-Grafik-Stils. Da gibt es ja sogar so Scanlines im Spiel. Also das gibt es ja in einigen Spielen jetzt neuerdings, dass das aussieht, die Grafik, als würde man sie auf so einem alten Röhrenfernseher gucken, also mit so Linien. Das Ganze ist ein Kreaturensammelspiel und ist so eins von diesen Rogue-artigen Spielen. Das heißt, die Level werden immer wieder so ein bisschen neu kreiert. Ja, also das sah ganz gut aus. Ist mir nur aufgefallen, würde ich mir wahrscheinlich, wenn ich mir nur eins kaufen würde, würde ich mir ganz sicher Neva kaufen. Ja, und das andere Spiel, Pico Park, das habe ich mir quasi schon gekauft, aber...
Es ist Pico Park 2.
Ja, Pico Park 2. Das habe ich mir fast schon gekauft, weil ich habe mich da jetzt schon mit einem Freund verabredet zum Online-Spielen. Das ist nämlich ein kooperatives Action-Puzzle-Spiel. Und ja, mit dem Freund, mit dem ich mich da immer wieder treffe, alter Mitbewohner von mir von früher, wir spielen eigentlich immer Koop-Spiele. Und das sah irgendwie echt toll aus. Die Grafik, also nicht toll im Sinne von toller Grafik, weil die optisch eigentlich so gar nichts hermacht, die Grafik. Das sind so kleine Männchen, die man steuert und die müssen sich gegenseitig helfen. Also zum Beispiel muss man auf die Schulter seines Mitspielers klettern, um zu einem Schalter zu kommen. Und nur, das ist natürlich viel komplizierter, das Spiel noch, aber es war nur so ein Beispiel. Und nur so kann man dann auch weiterkommen im Level, wenn man halt zusammenarbeitet.
Das geht auch mit 16 Leuten.
Ja, genau, da können ziemlich viele mitspielen, aber wir spielen es wahrscheinlich erstmal nur zu zweit. Es sah auch ein bisschen, manchmal sind die auch durch so Bänder verbunden, da sah mir das ein bisschen aus wie dieses Unravel. ja. was du mal gespielt hast.
Was ich mit Dustin 9.0 gespielt habe. Grüße den raus an dich.
Ja, das war es jetzt sozusagen mit den Spielen, die uns aufgefallen sind im Indie-Showcase. Ich sage noch ganz kurz, was mir beim Partner-Showcase aufgefallen ist. Also Partner-Showcase, das sind ja dann die großen Third-Party-Studios, also sowas wie Electronic Arts, wo nicht nur kleine Teams dran arbeiten. Und da ist mir retromäßig aufgefallen Tetris Forever. Das ist so eine Art Tetris-Museum. Da sind 15 verschiedene alte Tetris-Spiele drin, die alle so ein bisschen unterschiedlich sind und die auch die Entwicklungsstufen zeigen. Unter anderem ist auch ein Nachbau, also nachprogrammiert des Originals drin, das für den sowjetischen Computer Elektronika 60, der ist auch mit dabei. Und das Ganze ist gemacht von dem Entwickler Digital Eclipse und die haben eigentlich einen ziemlich guten Ruf für diese Art Museumsspiele. Die haben zum Beispiel Atari 50 gemacht, 50 Jahre Atari oder Making of Karateka, da über das Spiel von dem Macher, der auch Prince of Persia gemacht hat. Und das Ganze wird immer begleitet dann nicht nur mit den Originalspielen und Umsetzungen von damals, sondern auch mit einer Videodoku. Und das kann ich mir schon vorstellen, mir das mal so reinzuziehen. Es gab insgesamt auch beim Partner-Showcase ziemlich viele so Remakes und Museumsspiele, was Dragon Quest, Capcom Fighting Collection und so weiter und so fort. Also wer auf sowas steht, sollte sich das mal angucken. Und was ist dir noch so aufgefallen?
Also mir ist ja auch nur ein Spiel aufgefallen, und zwar Star Overdrive. Es ist mir da aufgefallen, weil es natürlich eine riesige Overworld. Und die Ersteller haben auch gesagt, sie haben sich da ein bisschen an Zelda BOTW orientiert, was ich ziemlich cool finde. Jetzt mal zum Beispiel. Also die Welt hier ist 170 Quadratkilometer groß. Und Stuttgart, wir wohnen ja in Stuttgart. Stuttgart ist halt nur, in Anführungszeichen, 207 Quadratkilometer groß.
Muss man sich mal vorstellen, man hat ein Level oder eine Welt, die so groß ist wie eine ganze Großstadt. Und man kann quasi, bis man mal so eine ganze Großstadt in allen Ecken gesehen hat, also man kann eine Menge Zeit vermutlich in diesem Spiel verbringen.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das Spiel hoffe ich mir sogar irgendwann mal. Aber nun zu weiteren Fakten. Es ist wie BOTW 3D, hat sich gerade eben wieder reimt. Ist für einen Planeten jetzt, würde ich sehr cool, die Landschaft auf jeden Fall. Die Figuren, also ich meine, diese Monster, die sahen ein bisschen kindisch aus. Also. Und man fährt auf einem Hoverboard, wer es Hover Surfer kennt, weiß, dass das ist. Aber für die, die es nicht spielen oder nie gespielt haben, erkläre ich es nochmal kurz. Es ist halt wie ein Snowboard und damit kann man halt rumflitzen. Und ich schätze, das ist ziemlich cool. Und wie in Teotica, jetzt sind wir schon wieder bei Teotica. Immer wieder dieses Teotica bei mir. Egal. Also wie in Teotica gibt es auch eine Art Ultrahand, bloß dass man die hier als Attacke nutzen kann. Und das Spiel kommt Anfang 2025 raus. Nur leider gibt es noch kein konkretes Datum.
Ja, gut, damit kommen wir quasi zum Hauptteil.
Zu Animal Crossing. I now declare this
bazaar open. Erzähl mal, Animal Crossing ist ja schon eine Weile alt. Wie kam es dazu, dass du dir jetzt ausgerechnet Animal Crossing gekauft hast? Ist ja auch nicht gerade günstig. Ist ja ein original Nintendo-Titel und die werden ja, was kostet es, 50 Euro?
Also Animal Crossing kostet 50, aber Zelda kostet sogar 70.
Wie kam es dazu, dass du es dir gekauft hast?
Das liegt ja daran, dass ich es immer bei Dodge No-No ausleihen wollte. Aber der wollte es mir dann nicht ausleihen. Dann habe ich es mir einfach mal selber gekauft und dann habe ich es ja auch nicht bereut.
Animal Crossing ist ja ganz groß gewesen in der Corona-Zeit. Da ich haben weiß. Ja viele das gespielt, weil es so ein bisschen so eine heile Welt ist, in der man da wie so eine Art Alternativwelt aufbauen kann. Erzähl doch mal, was du da so machst und wie startet man in das Spiel?
Also erstmal halt, man muss so seine Insel aufbauen. Und mir macht es sehr Spaß, nur die Stimmen der Bewohner sind ziemlich nervig. Und ich finde es gut, dass Dodge No-No ja auch mit mir zusammen spielt. Also,
ja, man kann sich da gegenseitig besuchen und sich Dinge schenken, ne?
Ja, man kann sich ja Sachen schenken. Zum Beispiel habe ich von ihm einen Softeis-Hut bekommen, der aber aussieht wie ein Haufen Kacke.
Ja, ein tolles Geschenk.
Ja, passt nämlich zu dir. Du wohnst nämlich in dem Klo von uns.
Ja. Man muss ja auch zu Anfang so ein bisschen aufräumen, irgendwie Müll sammeln, irgendwie so Stöcke, die rumliegen und so. Und was ich gehört habe, das Spiel bezieht den Zeitfaktor mit ein. Das heißt, wenn du ein paar Tage lang nicht da warst, ist es wieder alles schmuddelig, oder?
Glaub schon.
Und was war denn so die ersten Sachen, die du in dem Spiel gemacht hast?
Das Erste, was ich gemacht habe, war halt, die mit den Bewohnern sprechen und Notumain sammeln, weil ich muss, also man muss sich halt erstmal das Haus erkaufen mit sogenannten Notmeilen. Und danach muss man mit sogenannten Sternis, also den deutschen Euros, bezahlen.
Okay, das heißt, die Notmeilen, die gibt es nur ganz zu Anfang und danach gibt es eine neue Währung.
Ja.
Richtig verstanden? Ja.
Also Sternis gab es jetzt auch schon vorher, aber damit konnte man sich nur so Äste und so kaufen.
Okay, kann man da auch Gärtnern und irgendwie, was weiß ich, so Kühe oder Schafe haben oder so?
Nein, nicht, dass ich wüsste, aber ich habe bald einen Bewohner, der ein Schaf ist. Ein orangenes Schaf.
Okay, und hast du das Gefühl, deine Inselmitbewohner jetzt schon so ein bisschen zu kennen? Haben die irgendwie einen eigenen Charakter oder so?
Ja, aber ich verwende die ganze Zeit die Namen Tim und Axel. Es gibt zwar eigentlich keinen Sinn, weil sie sich nicht mal reimen oder so, aber nicht so viel. Tim ist halt der Adler.
Was ist der für ein Typ so?
Das ist der mir einfach meine Schaufel geschenkt hat. Der andere hat mir noch nichts geschenkt. Ja. Und der andere trötet gerne rum. Also der ist halt ein blauer Elefant, ja.
Also Axel ist der Elefant und Tim, oder umgekehrt. Ich krieg's auch durcheinander.
Axel ist der Elefant und Tim ist der Adler.
Kommen noch mehr Bewohner auf die Insel oder ist die Insel dann, passen da gar nicht so viele Bewohner drauf?
Also ich habe noch 3 weitere und bei Dr. Nono sind es 9. Und das sind echt die coolsten Bewohner von allen.
Ist es denn so, wenn man eine besonders interessante Insel haben, dann wollen da andere auch hinziehen? Oder wie kommt es, dass der 9 hat?
Also je größer die Insel, also desto mehr Häuser, desto mehr Leute und bla bla bla.
Und Dr. Nono hat wahrscheinlich auch schon so einige Stunden in dem Spiel verbracht, oder?
Der spielt seit 4 Jahren.
Okay.
Das heißt jetzt so 600 Stunden oder so.
Und was kann man in diesen 600 Stunden so erreichen? Erzähl doch mal ein bisschen, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, was auf seiner Insel so besonders ist.
Edne. Bootmauer, die um seine ganze Insel rumgeht. Und jedes Bootmauerteil hat 300.000 Sternis gekostet. Das heißt irgendwie, ein Bootmauerteil ist teurer als das, was ich hier gerade sammeln muss. Ich muss nämlich gerade noch 113.000 Sternis sammeln, um mir noch einen zweiten Raum für mein Haus kaufen zu können, ja.
Okay, und sein Haus ist wahrscheinlich auch größer, hat mehr Räume und hat dann irgendwie auch, was weiß ich, eine Küche oder was? Was für Räume hat der so?
Er hat eine Küche, er hat einen eigenen Gaming-Raum. Echt cool. Dann hat er noch einen Musikraum und ein Labor. Und noch einen asiatischen Raum.
Okay, und du hast so eine Art, was hast du für Räume? Einen Raum bislang? So eine Art
Alleszimmer? Ich habe gerade ein Alleszimmer mit Tarnfarben. Nicht gerade Tarnfarben, wenn die Wand orange-weiß-schwarz ist und der Boden lila-weiß-schwarz.
Okay, und das heißt, mit deinem nächsten Zimmer würdest du ein Schlafzimmer machen oder was würdest du dann für ein Zimmer machen?
Da würde ich jetzt eher so einen asiatischen Style machen wie Dr. No-No. Vielleicht schaffe ich es ihm irgendwie, die asiatische Rüstung abzukaufen. Also seine Samurai-Rüstung. Hoffentlich, aber eher nicht.
Man kann auch sich gegenseitig was abkaufen. Also du kannst ihm Sternis geben und
ja.
Er dann kann dir dann seine Rüstung geben.
Ja, aber es wird sehr unwahrscheinlich, dass es macht.
Und so eine Rüstung, die steht dann nur rum oder kann man sich den auch anziehen?
Leider kann man sie sich nicht anziehen, aber er selber hat ja einen Stin. Und was ich noch cool finde, ich mag zwar Protoren nicht mehr so, aber eine Sache muss ich haben. Und zwar, bald kann man sich von Anton eine Cappy, so ein Regenschirm, würde ich mal tatsächlich nur Anton-Klamotten holen. Oder würde ich auch Shelly.
Das wäre ja was. Ich habe es noch nicht angefangen, aber das heißt ja gar nichts. Dürfte ich denn?
Du dürftest, wenn ich zugucken kann. Aber am Anfang will ich nicht zugucken. Du bist dann nämlich noch schlechter als ich. Ich tue zu, sobald du dein erstes Deutsch gefunden hast.
Nee, mich schreckt es ein bisschen ab zu hören, weil ich habe nämlich gestern im Spieleveteranen-Podcast hat auch jemand von Animal Crossing erzählt, was ich vorhin gerade gesagt habe, dass wenn man zu lange nicht spielt, dass das Spiel dann so einem so ein bisschen so ein schlechtes Gewissen macht, weil es dann irgendwie unordentlich wird, weil die vielleicht auch die Mitbewohner auf der Insel dann ein bisschen unfreundlich zu einem sind. Und ich habe ja vorhin zu Anfang des Podcasts gesagt, dass mir das Playdate gut gefehlt, unter anderem, weil man da mal 5 Minuten spielen kann und aufhören. Und das scheint mir ja bei Animal Crossing gar nicht so der Fall zu sein. Ich bin mir nicht sicher, ob ich damit anfangen sollte, weil ja, wenn, dann wird es ein ganz schönes Zeitgrab.
Das ist auch nur wie Minecraft bloß, dass du nur eine einzige Welt hast. Und übrigens, wenn, dann musst du auf meiner Insel sein. Das heißt, du kannst keine eigene Insel gründen. Das heißt, ich bin der Boss.
Ah, okay. Ich könnte noch ein weiterer Mitbewohner auf deiner Insel sein. Das ist ja auch eigentlich ganz nett. Aber könnte ich auch was kaputt machen von dir? Könnten wir auch so einen Krieg haben und ich mache dein Haus kaputt?
Könntest du.
Kann ich auch was klauen?
Nö, nicht, wenn ich alles im Lager habe.
Könnte ich zum Beispiel deine Enton-Cappy klauen? Nee.
Nö, die hätte ich eh die ganze Zeit an.
Okay.
Und übrigens, wenn du eine Sache klaust, dann lösche ich deinen Account auf der Switch.
Okay, also für den zweiten Raum, dann gibt es bestimmt auch einen dritten Raum, oder? Was würdest du denn im dritten Raum machen?
Ein Gaming-Raum, definitiv ein Gaming-Raum.
Gibt es da denn auch Spiele, die man spielen kann im Spiel quasi?
Nö, aber es ist ein laufender Fernseher, der immer was anderes macht.
Man kann dann trotzdem auch Spielkonsolen quasi haben, ne? Man kann eine Switch da rumliegen haben, oder
tatsächlich
wie?
Ja, aber man kann leider nicht spielen. Und die kostet 30.000 Sterniges. Die hole ich mir jetzt, sobald ich halt einmal tauchen war, aber ich passt schon.
Ja, stimmt. Es gibt ja, weil es eine Insel ist, gibt es natürlich logischerweise das Meer. Was kann man im Meer so machen? Kann man da mit dem Schiff drauf rumfahren? Oder?
Nö, erst nach einer Zeit. Also ich noch nicht. Eigentlich kann man da nur tauchen.
Und mit dem Schiff?
Und angeln.
Okay, klar. Das passt natürlich auch.
Mit einem Schiff kann man auch über das Meer, über andere Inseln, weil tauchen kann man bis dann leider nicht.
Das heißt, du könntest Dr. Norino oder irgendwelche anderen Leute oder nur Freunde auch mit einem Schiff besuchen?
Halt auch einfach andere Inseln. Das ist so wie, wenn ich ein Main-Ticket benutze, dass man sich von Nutzmain kaufen kann. Bloß, dass es halt günstiger ist, ja.
Also kannst du völlig wildfremden Leuten auf die Insel kommen und bei dir konnten auch irgendwelche Leute auf die Insel kommen und zum Beispiel dann Dinge kaputt machen, irgendwelche Feinde von dir oder so?
Ich kann nur NPCs.
Okay, du kannst NPCs besuchen und Freunde von dir, mit denen du über Nintendo-Netzwerk oder was verbunden bist.
Über Animal Crossing halt.
Und lass mich raten, wenn du jetzt in die Schule kommst, wirst du versuchen, deine Schulkameraden zu überreden, auch wieder Animal Crossing zu spielen oder damit neu anzufangen, oder?
Nö, weil ich weiß, dass ich es eh nicht schaff.
Würdest du sagen, dass Animal Crossing momentan dein Lieblingsspiel ist?
Ja, aber ich habe halt auch noch kurz bei Dr. Nono nach einer Übernachtung Tutita angefangen und ich fand jetzt, Tutita ist halt schon etwas cooler. Zum einen, da ich innerhalb von einem Morgen den Feuertempel durchgemacht habe.
Was ist denn das für ein Bossmonster? Spoiler-Alarm?
Es ist das Bossmonster, das es im Feuertempel gibt. Doch kein Spoiler-Alarm. Weil ich will halt nicht spoilern. Also für alle, die Tutita spielen, macht es lieber selber. Also findet selber heraus oder ihr wisst es halt schon. Du musst es auch noch selber herausfinden. Weil ich werde es dir nicht sein. Außer es ist mit dem Windboss der leichteste von Dan Zelda. Nur jetzt muss ich den Donnertempel machen. Und das ist der schwerste von allen Tempelbossen.
Das heißt aber jetzt zu Animal Crossing sind wir soweit durch.
Theoretisch ja, bloß dass dann erst ein bisschen zu spät meiner Meinung nach Brücken bekommt.
Das heißt, Episode ist zu Ende und du kannst wieder anfangen zu zocken.
Juhu! Vielleicht spiele ich aber auch Fall Guys. Tschüss!
Tschüss! Anton!